Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast Prana auf die Ohren. Ich heiße Tanja und ich freue mich, dir heute wieder eine Interviewfolge präsentieren zu können. Für dieses Interview habe ich mich mit Julia Fischer getroffen. Julia ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat darüber hinaus noch zahlreiche Fort- und Weiterbildungen gemacht und alles fließt in ihre Arbeit mit ein. In diesem Interview geht es ganz speziell um den keltischen Schamanismus und um Avalon. Sie nimmt uns mit zu einer Reise zurück zu unseren Wurzeln und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Julia, herzlich willkommen.
Hallo Tanja, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich, dass wir uns sehen und dass du Lust hast, mit mir dieses Interview zu führen. Lass uns mal gleich eintauchen. Ich möchte gerne von dir wissen, wie geht es dir? Wie steht es um deine Lebensenergie heute?
Das steht sehr gut, weil ich gerade aus dem Urlaub komme. Ich hatte gerade 2 Wochen Urlaub und war unterwegs oder wir waren unterwegs mit dem Bus und waren viel in der Natur, wandern in Holland, Belgien, im Nordschwarzwald. Und ja, wenn ich in der Natur bin und mein Hund ist dabei und viel draußen gewesen, dann geht's mir gut. Und da zehre ich immer noch von.
Toll. Bist du sehr naturverbunden?
Ja, absolut. Ja? Ja.
Warst du das schon immer oder ist das irgendwann mal zu dir gekommen?
Also ich glaube, ursprünglich war ich das schon immer. Ich glaube, ich habe es dann auch eine Weile so ein bisschen aus den Augen verloren, als ich so in so einem ganz anderen Bereich unterwegs war und würde sagen, dass ich das mit meinem spirituellen Weg wieder entdeckt, wieder gefunden habe. Was ja auch heute das Thema sein wird, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich eigentlich diese Naturverbundenheit im Prinzip mich eigentlich wieder zurückerinnert habe, würde ich sagen.
Zurückerinnert an deine Wurzeln, ja. Und auch an die Ruhe und Gelassenheit, die in dir steckt.
Und die Kraft, die sie mir gibt, die Natur. Also im Prinzip das Wiederaufladen der Batterien und die Heilkraft der Natur ist da spielt eine große Rolle.
Schön. Bist du auch jemand, der bei Wind und Wetter rausgeht oder nur bei gutem Wetter?
Nein, also erstmal dadurch, dass ich einen Hund habe. Gut, sie ist jetzt schon 14, da sind die Spaziergänge schon sehr kurz. Aber Wind und Wetter stört mich nicht. Also ich muss raus, ich gehe gerne raus. Ich wohne zwischen Wald und Ostsee. Also von daher alles gut.
Großartig. Dann magst du wahrscheinlich auch alle Elemente, Wasser, Luft, Erde.
Ganz genau.
Schön. Liebe Julia, lass uns bitte darüber sprechen, wer du bist. Also, du bist natürlich Julia. Aber was machst du? Was ist so dein Herzensding, mit dem du draußen bist?
Also, mein Herzensding ist die Arbeit, die psychologisch-spirituelle Arbeit miteinander zu verbinden. Und wie das so ist, durch eine eigene Lebenskrise vor inzwischen jetzt 16 Jahren. Also ich komme eigentlich aus der Wirtschaft, aus einem ganz anderen Bereich. Ja, und wie das so ist, ist durch eine private Lebenskrise und Trennung und Scheidung kamen so die grundsätzlichen Fragen. Wer bin ich? Was will ich? Was macht mich aus? Thema Selbstwert, Selbstliebe. Und das hat mich so peu à peu auf diesen spirituellen Weg gebracht. Ich habe dort auch Erfahrungen gemacht, wie Dinge, auch körperliche Symptome, wirklich mit einer anderen Herangehensweise als die Schulmedizin, die ich bisher kannte, wirklich sich auflösen und verändern. Und wo ich einfach gemerkt habe, dass ich, dass es da Methoden gibt, dass es da Bereiche gibt, die mir geholfen haben, wieder in meine Kraft zu kommen, wieder mir ich selber zu sein. Und da hat eine Reise angefangen, die sich dann fortgesetzt hat. Und dann gab es mehrere Schlüsselmomente, wo ich gesagt habe, das, was ich da erfahre, für mich erfahre und mich wirklich aus einer ziemlichen Lebenskrise wieder langsam nach oben gearbeitet habe, das möchte ich weitergeben. Das möchte ich anderen Menschen zugänglich machen. Ich möchte forschen, ich möchte wissen, welche Methoden sind meine kam dann so auf diese Ausbildung Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe das erstmal nur für mich gemacht, um ja wieder irgendwie klarer zu werden, weil ich gemerkt habe, ich wusste so wenig über mich und über das, was mich eigentlich wirklich ausmacht, und war erschrocken, wie mein Selbstwert, meine Selbstliebe im Keller war und was ich da auch noch so für Glaubenssätze mit mir rumgetragen habe und für verdeckte Traumata. Und ja, und dann hat irgendwie diese Reise begonnen und hörte nicht mehr auf und wurde immer reichhaltiger. Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich tatsächlich zu meinem Beruf machen. Und so bin ich dann 2011, habe ich mich dann selbstständig gemacht, habe, ich weiß nicht, wie viele tausende Euro ausgegeben für Seminare und Fortbildung. Ich war wie ein Schwamm, ich wollte alles wissen, alles lernen, alles verstehen. Und habe dann aber bestimmte Methoden für mich rausgefunden, die mir persönlich auch am meisten geholfen haben. Das war das Familienstellen, also Familienaufstellung. Da bilde ich inzwischen auch selber aus. Und das ist eine Methode, wo ich meiner Meinung nach ganz viele Puzzleteile einsammeln konnte, ganz viel Altlasten, auch Ahnenthemen, übernommene Glaubenssätze, verletzte Weiblichkeit, könnte ich ewig beibleiben, für mich sortiert habe und dann für mich die Entscheidung getroffen habe, das möchte ich eben wirklich auch dann weitergeben. Und ja, ein anderer Bereich ist die Hypnotherapie, das ist die inneren Reisen. Ich mag das Wort Hypnose nicht so gerne, weil das klingt immer so, ich gebe da jetzt irgendwas rein oder ich kontrolliere da was oder gebe was vor. Das hat für mich gar nichts damit zu tun. Im Gegenteil, Hypnose heißt für mich, dass ich mit dem Klienten einen Raum öffne, dass wir einen gemeinsamen Raum öffnen, wo der Klient selber die Möglichkeit hat, nach innen zu reisen. Und da gab es für mich so einen Schlüsselmoment. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht kurz erzählen kann.
Erzähl, was du erzählen möchtest.
Das war, glaube ich, wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, das will ich lernen und weitergeben und anwenden. Ich hatte damals nach der Trennung schön weiter funktioniert, wie das so ist. Bloß keinen Schmerz fühlen, mich bloß nicht mit dem Schmerz beschäftigen, einfach weitermachen, weiter drüber funktionieren. Und dann hatte ich ziemlich krasse Fußschmerzen und war dann beim Orthopäden und beim Arzt und keiner konnte mir helfen. Und das war ein totaler Druckschmerz, ich habe es irgendwie nicht verstanden. Und dann während der Hypnoseausbildung sollten wir einfach mal so zu einem Symptom reisen. Also ganz, ganz einfache Übung, reiß mal dorthin in die Stelle. Und ich bin dann in meinen Fuß gereist und auf einmal kam dann dieser Trennungsschmerz hoch. Da musste ich also richtig krass doll weinen und dachte für einen Moment, wow, das will ich alles gar nicht fühlen. Aber mein Körper hat mir klar gesagt, du musst das jetzt fühlen. Und dann habe ich geweint und dann ging es nochmal um das Thema auch loslassen, das alte Loslassen. Und ich stehe von dieser Liege auf und der Druckschmerz ist weg. Und ich dachte nur, okay, jetzt habe ich es kapiert. Unser Körper zeigt uns ganz klar, ich habe hier Druck, ich habe hier was, mir tut hier was weh. Ja. Fühl hin, guck hin.
Das finde ich total interessant. Ich frage mich jetzt gerade, hätte es auch in der Schulter sein können oder in der Hand oder ist auch irgendwie eine Verbindung wegen der Füße? Weil kennst du so dieses, mir sitzt jemand im Nacken oder etwas lastet schwer auf meinen Schultern, diese Sprichwörter?
Ja.
Und da habe ich jetzt überlegt, ob da eine Verbindung auch mit dem Fuß.
Das ist eine super gute Frage. Meine Erklärung war, oder zwei Ideen dazu, der Fuß ist am weitesten von meinem Herzen weg, so ungefähr. Ich habe es also so weit wie möglich weggepackt, weil ich diesen Schmerz im Herzen nicht fühlen wollte. Und ich weiß, dass ich damals große, große Angst hatte vom Weitergehen. Innerlich wusste ich, ich muss weitergehen. Es ist nicht mein Platz, es ist nicht meine Beziehung, es ist nicht mein Platz. Und ich vermute, dass der Fuß damit zu tun hatte, es geht ums Vorangehen, ums Schritte gehen, ums Weitergehen. Das ist so meine Vermutung. Aber das ist schön, dass du das sagst, weil genau, unser Körper spricht in Bildern, in Metaphern. Und ja, da, wenn wir da dann hinhören und hinfühlen, und das war für mich wirklich so ein Schlüsselmoment, dass ich gesagt habe, wenn es so in Anführungszeichen einfach sein kann, und dann auch noch der Bogen, was macht die Schulmedizin? Die verschreibt dir Einlagen oder eine Massage oder Pflaster oder Schmerztabletten. Und wo ich gesagt habe, wow, was für ein anderer Ansatz und was sind da für Möglichkeiten drin? Ja, das war so einer der Momente, wo ich gesagt habe, das möchte ich auf jeden Fall weitergeben. Und dann kam noch mehr und mehr so diese körperorientierte Arbeit hinzu. Und habe dann irgendwann, ja 2011, habe ich mich dann entschlossen, ich war damals noch angestellt im kaufmännischen Bereich und war erst der Meinung, ach, ich baue das langsam auf, so vielleicht halbe Stelle, mal gucken. Und dann sagte mein Chef aber irgendwann, der hatte auch nochmal andere Pläne mit mir, größere Pläne. Und er sagt, Julia, ganz oder gar nicht. Und dann sagte eine Stimme in mir, okay, dann ist das jetzt der Punkt, spring, tu's. Und dann habe ich meinen Job gekündigt, mich selbstständig gemacht, ohne zu wissen, ob es klappt oder nicht. Und ich wurde so getragen. Es kamen Dinge zu mir. Ich hatte die Möglichkeit, in einem Mutter- und Kind-Kurheim zu arbeiten als Honorarkraft. Die waren auch offen für Hypnose, für Familienstellen. So konnte ich dort auf Honorarbasis arbeiten und nebenbei langsam die Praxis aufbauen. Und ich würde sagen, nach einem halben, dreiviertel Jahr hatte ich wirklich genug Klienten, dass ich davon leben konnte. Also es war wirklich wie geführt und ich habe es nicht einen Tag bereut.
Oh, toll. Das ist wirklich eine richtig tolle Grundlage auch, auf der man immer mit Freude weitermachen kann, ne? Und weitergehen kann, ja. sich auch selber weiterentwickeln kann.
Genau.
Und du hast ja eben schon gesagt, dass du wie ein Schwamm warst und ganz viel aufgesaugt hast und viele Fortbildung und Weiterbildung und Ausbildung noch gemacht hast. Du hast das Familienaufstellen genannt, aber was gehört noch dazu? Also ist das Familienaufstellen so dein einziges Schwerpunktthema zusammen mit der Hypnotherapie oder gibt es da noch Bereiche, für die du richtig brennst?
Ja, es gibt noch weitere Bereiche, für die ich brenne. Das ist einmal die Paartherapie. Das war nämlich auch so ein Schlüsselmoment, dass mein Ex-Mann und ich damals Paartherapie ausprobiert haben und ich mich nur gefragt habe, okay, das kam so gar nicht bei mir an, das war irgendwie nicht so das, was ich mir vorgestellt habe und dann war so ein Moment, dass ich gesagt habe, das würde ich gerne machen, weil ich war zu dem Zeitpunkt genau an dem Punkt, dass ich wusste, ja, was hätte ich gebraucht, was hätte mir gut getan und da in dieser Beratung damals haben wir halt einfach nur geredet und das war's und dann habe ich eine Ausbildung zur Paartherapeutin gemacht und habe dann natürlich auch darüber auch meine eigene Trennung und Scheidung verarbeitet. Und das ist auch ein Riesenthema, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, dieses Thema männlich-weiblich. Also einfach wirklich gesunde Beziehungen zu führen, Männer und Frauen zu begleiten, wieder in die Selbstliebe, in den Selbstwert zu kommen, weil es ist die Basis, es ist die Grundlage. Das Thema eine gesunde Sexualität, auch so in den tantrischen Bereich, also mit Tantra meine ich, dass diese heilige Sexualität im Paarbereich, also wirklich Spiritualität und Intimität miteinander zu verbinden, sich auch auf energetischer Ebene neu kennenzulernen, neu zu verbinden. Das ist etwas, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und was ich auch in meiner Praxis anbiete. Und dann kam vor 3 Jahren noch die psychedelika-gestützte Psychotherapie zu mir. Ich biete Magic Mushroom Retreats in den Niederlanden an. Das ist auch eine sehr tiefe, transformative Arbeit. Also ich mag alle Methoden, die übers Unterbewusstsein wirken, wo wir einfach nochmal an andere Dinge rankommen, als wir in unserem Alltagsbewusstsein in einer Gesprächstherapie mit verkopften Zahlen, Daten, Fakten, Konstrukten jemals können.
Ja. Oh, du bist richtig breit aufgefächert, ne?
Ja.
Und wenn ich dich jetzt fragen würde, worauf könntest du am ehesten verzichten?
Oh, das kann ich das.
Auf gar nichts.
Auf gar nichts, nein.
Das macht mich auch alles aus. Ich kenne das auch. Ich habe auch so viele Themen, für die ich mich interessiere. Ich bin da dann nicht so tief drin wie du, weil es dann natürlich nicht mein Arbeitsbereich ist, aber so neben der Arbeit, ne, interessiert es mich das und das und das und das.
Ja.
Ja. Toll. Und vor allen Dingen hast du ja auch selber Erfahrungen in den Bereichen gemacht und das macht es dann auch wieder so authentisch.
Ja.
Als wenn du es nur in der Theorie gehört, gelesen hast.
Ja.
Ne? Ja. Mhm. Wir könnten uns über all diese Themen unterhalten, aber wir haben uns heute getroffen, um noch über ein anderes Thema zu sprechen, das du jetzt noch gar nicht erwähnt hast.
Mhm.
Über den keltischen Schamanismus.
Ja.
Der liegt dir nämlich auch am Herzen.
Sehr, sehr.
Magst du mir und auch den Leuten, die zuhören, erklären, keltischer Schamanismus, vielleicht einmal aus deiner Sicht, was ist Schamanismus? Und dann verbinde ich Schamanismus ganz häufig so mit dem nordamerikanischen Schamanismus oder den sibirischen Schamanismus. Und wir sprechen aber heute über den keltischen Schamanismus. Bitte klär uns mal auf.
Gerne. Das war auch Teil meiner Heilungsreise. Und zwar habe ich 2014 eine Reise nach Avalon gebucht, also nach Glastonbury, die südenglische Kleinstadt, wo man sagt, dass dort noch so dieses Abbild von Avalon ist und dass dort so diese energetische Heimat ist. Ich habe damals noch gar nicht so viel damit anfangen können, aber ich wusste, dass es mich irgendwie gerufen hat, weil ich mich auch so für diese Ley Lines interessiert habe, also für Geomantie und diese Kraftlinien, diese Drachenlinien. Und da wurde immer wieder Avalon genannt. Und ich folge ja immer meiner Gänsehaut. Wenn ich irgendwas sehe oder lese und Gänsehaut kriege, dann weiß ich, da möchte ich tiefer gehen. Und so habe ich diese Reise gebucht und hatte da wirklich eine ziemlich krasse Erfahrung, dass ich, als ich dort ankam, da gibt es diesen Torhügel, und ich steige da aus dem Bus und komme da an und sage nur, ich bin zu Hause. Das fühlte sich wirklich an wie meine alte Heimat. Habe dann erstmal eine Runde geweint, weil da ganz viel Sehnsucht kam und ganz viel Freude, auch gleichzeitig irgendwie das wiedergefunden zu haben. Und es war die ganze Zeit so, mein Verstand hatte überhaupt keine Ahnung, aber mein Körper und meine Seele hat sich ständig an irgendwas erinnert. Ständig waren irgendwelche Momente, wo ich gesagt habe, das kenne ich hier, oder ich fing wieder an zu weinen, oder ich habe irgendwelche Symbole gesehen oder irgendwelche Zeichen gesehen, wo ich gesagt habe, das ist so vertraut, das ist so vertraut. Und dann die leichte Überforderung, weil mein Verstand das irgendwie auch alles verstehen und kennen wollte. Aber ich habe gemerkt, das Wissen oder das Erinnern ist viel, viel tiefer. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, und dann war ich in einem Laden und griff nach einer Postkarte mit einer Frau darauf, also mit einer gemalten Frau darauf, die ein Symbol in der Hand hielt. Ich nehme diese Postkarte, fange wieder an zu weinen. Und dann kommt die Verkäuferin zu mir und sagt, oh, das geht in Resonanz mit dir, das ist die Göttin Bridget. Und ich wieder geweint und geweint. Und dann gab sie mir einen Flyer. Wir bieten hier Priesterinnenausbildung an. Vielleicht bist du gerade im Prozess, dich zu erinnern. Vielleicht wäre das was für dich. Und dann habe ich mich erstmal erkundigt, Priesterin, ne? Also ich bin katholisch aufgewachsen, nach dem Motto, was ist denn das? Es gibt doch keine Priesterin, es gibt nur männliche Priester und Pfarrer und so weiter. Also diese ganze weibliche Spiritualität war mir bis dahin vollkommen fremd. Also alles, was irgendwie mit Göttin, mit Mutter Erde, mit weiblicher Ursprungsspiritualität zu tun hatte, fehlte. Und dann habe ich mich damit näher beschäftigt, habe dann tatsächlich auch zwei Priesterinnen-Ausbildungen gemacht, insgesamt über 5 Jahre. Und in dieser Ausbildung ging es darum, sich wirklich wieder mit dieser Göttinnen-Spiritualität und Mutter Erde und den Elementen zu beschäftigen. Ich habe dann die Jahreskreisfeste dort kennengelernt, wie sie dort zelebriert werden, also diese Rituale mit der Natur, wo es immer ein Stück weit um ein individuelles Thema geht, aber auch immer das, was ist im Außen, welche Jahreszeit ist da, was will gerade losgelassen werden. Dann war auch Teil dieser Ausbildung für Lebensübergangsfeste, wie zum Beispiel Hochzeiten, Taufen, auch Abschiede, also Trauerfeiern, die quasi nochmal auf einer ganz anderen Ebene zelebriert wurden, als was ich bisher kannte aus der Kirche. Also eine total herzzentrierte, bodenständige Art, Dinge zu zelebrieren, zu feiern, zu begehen, weil mir ganz oft auch in der Kirche so dieses Herz gefehlt hat. Es war immer was mit, oh, du musst Respekt haben vor dem großen Gott und, oh Gott, hoffentlich mache ich nichts falsch in der Zeremonie, und wenn der Pfarrer das Zeichen gibt, dann passiert dies und dann passiert jenes. Aber dort in diesen Jahreskreisfesten oder überhaupt in diesen Gemeinschaften werden Dinge einfach auf so eine herzliche, liebevolle, bodenständige Weise zelebriert und wird die Gemeinschaft auch so hervorgehoben. Das heißt, also man trifft sich mit Menschen, man bringt eine gewisse Magie rein in ein Ritual. Das kann ein ganz einfaches Ritual sein, aber durch diese Widmung und durch diese Herzöffnung und dadurch, dass man halt diesen heiligen Raum kreiert, entsteht einfach so eine Magie. Und das war für mich bahnbrechend, dass ich sage, das möchte ich mit in den Norden bringen. Das möchte ich hier im Norden anbieten, diese Jahreskreisfeste. Dann hat sich meine Arbeit dadurch verändert. Durch diese Göttin-Spiritualität kam nochmal ganz viel das Thema Heilung der Weiblichkeit, also die verletzten Wunden, ne, Missbrauch, das Thema aus unserer Ahnenlinie, ne, Flucht, Vertreibung. Alles, was uns irgendwie in unserer Weiblichkeit so eingeschränkt hat. Und Die zweite Priesterin-Ausbildung, die ich gemacht habe, die war mehr tantrisch, also die hatte einen sehr körperlichen Aspekt, wo es auch wirklich darum ging, auch nochmal Schoßraumheilung zu betreiben und alte Wunden zu transformieren. Da haben sich bei mir auch nochmal sehr alte Traumata gezeigt, eigene, aber auch übernommene aus der Ahnenlinie. Und das war so ein tiefer Heilungsweg, wo ich sagen kann, ich bin so dankbar dafür, weil er mich einmal als Mensch, als Frau total in meine Kraft, in meine Weiblichkeit geführt hat, aber auch diese Arbeit mit in meine Frauengruppen zu nehmen, in die Jahreskreisfeste zu nehmen, in meine Fortbildung zu nehmen. Also es hat mich so bereichert. Und Schamanismus, dieser keltische Schamanismus ist im Prinzip eine, also Schamanismus gibt es ja wirklich auf der ganzen Welt, wie du auch schon sagtest. Aber für mich ist der keltische Schamanismus ein sehr bodenständiger Schamanismus, der uns eigentlich nur sagt, sei in der Natur, verbinde dich mit den Elementen, nutz die Elemente und verbinde dich wieder mit deiner inneren Magie. Also es sind keine Konstrukte im Außen oder es sind keine Dogmen, die es zu befolgen gilt, sondern wenn du mit deiner Intuition verbunden Räume gestaltest und Gemeinschaften kreierst, dann entsteht Magie. Dann passieren Dinge, die kannst du vorher gar nicht planen, so ähnlich wie in der Familienaufstellung. Da weißt du auch nicht, wo geht die Reise hin, was ergibt sich. Also es ist quasi wie ein Heilungsraum, der entsteht, der sagt, nutz die Erde, nutz das, was da ist, nutz die Natur, nutz aber auch die anderen Elemente und kreiere also kreiere einen Raum, nutze diesen Raum für Heilung, für Gemeinschaft.
Ich hänge noch bei Avalon. Also ich habe dir zugehört, bis jetzt eben zum letzten Satz. Aber ich hänge gerade noch bei Avalon. Mhm. Können wir da nochmal zurückgehen?
Gerne.
Das heißt, du bist nach Glastonbury gereist, irgendwas hat dich dahin gerufen. Du bist neugierig geworden, bist deiner Gänsehaut gefolgt. Und in Glastonbury gibt es diese Verbindung zu Avalon.
Ja.
Wie kann man Avalon erklären? Als eine Parallelwelt zu unserer Welt?
Genau. Es ist eine, manche sagen auch Seelenheimat, ähnlich wie Atlantis. Ne? Also so nach dem Motto, das gab mal eine Zeit, wo man dort gewirkt und gelebt hat. Und der Archetyp der Priesterin ist ein Archetyp, der halt dort ja in Tempeln gewirkt hat. Also als Priesterin hat man, also es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, wie man da wirkt, aber in erster Linie ist es ein dienender Beruf, wo es darum geht, das Spirituelle mit dem Weltlichen zu verbinden. Mhm. Eine Priesterin kann auch eine Kindergärtnerin sein. Weißt du, also eine Frau, die mit Kindern arbeitet und in ihrer Arbeit und in ihrer Widmung mit diesen Kindern das Spirituelle, das göttlich-weibliche mit einfließen lässt. Also es ist kein hochtrabendes Amt mit hier Glitzer, Mantel und so weiter, sondern es ist wirklich eine dienende Haltung, ein Archetyp, der da, wo sie wirkt, ob mit Kindern, mit Erwachsenen, mit Tieren, als Mutter oder auch als Heilerin oder als Hebamme zum Beispiel. Also da, wo sie für die Menschen wirkt, das Spirituelle mit einfließen lässt. Mhm. Also diese Trennung, in der wir ja jetzt eigentlich leben, also wenn man sich alleine mal das Thema Kinder kriegen, Schwangerschaft anschaut, wie sehr ist das leider oft getrennt von dem Spirituellen oder von anderen Welten. Da ist oft wirklich nur diese schulmedizinische Sicht, die leider viel zu eindimensional ist und so viele andere Dinge ausschließt. Da könnte ich jetzt, muss ich jetzt gucken, dass ich mich nicht verzettel, weil es gibt so viele Bereiche, wo man da einsteigen könnte. Genau, das ist also der Archetyp der Priesterin, der dort damals sehr stark gelebt wurde, wo die Priesterinnen dort eben ausgebildet wurden und wieder ausgebildet haben, wo Menschen hinkamen für Heilung, für Transformation. Aber dieses Konzept und diese Tempel, die gibt es auf der ganzen Welt. Also das ist nicht nur Avalon. Aber Avalon ist sozusagen so ein Zentrum gewesen und ist es theoretisch auch heute wieder, weil eine Gemeinschaft sich zusammengefunden hat, um das Ganze wieder zu beleben. Mhm. Also es gibt halt dort noch heilige Orte, die dann auch besucht werden können. Und dort fand eben auch meine Priesterin-Ausbildung statt. Und da geht es darum, sich quasi an diese Riten und Rituale von damals zu erinnern, diese Jahreskreisfeste wieder zu zelebrieren, das eben auch in die einzelnen Länder zu tragen. Also in meiner Ausbildung kamen die Frauen von überall her. Und das Wissen quasi mit in die Heimat zu nehmen. Und deswegen sage ich immer, eigentlich ist Avalon überall. Avalon ist da, wenn du im Wald sitzt und plötzlich ein Rotkehlchen vor deinen Füßen landet und dich anguckt. Das ist Avalon. Aber es ist eben auch dieser, oder man sagt, dass dort in Glastonbury, in dieser kleinen Stadt, dieser Spirit noch fühlbar ist.
Wann warst du das letzte Mal in Glastonbury?
Das war natürlich vor Corona. Wir hatten eine Reise geplant. Also ich habe auch damals Reisen angeboten. Und es war schon alles geplant. Die Flüge waren gebucht. Und dann kam Corona und wir mussten die Reise stornieren. Und ich war tatsächlich seitdem noch nicht wieder da. Also es ruft mich schon wieder. Ich weiß auch nicht, ich werde immer wieder gefragt, ob ich nochmal wieder Reisen anbiete. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das machen möchte, weil ich einfach auch so viele andere Bereiche habe, die viel Zeit und Arbeit kosten. Aber in diesen 5 Jahren war ich ja alle paar Wochen da. Das war wirklich ein ziemlich großer...
Tatsächlich?
Ja, weil diese Ausbildung halt in Präsenz war. Und ich weiß nicht, wie viel ich da gereist bin und geflogen bin. Und also es war wirklich ein Wahnsinnsaufwand, den ich da betrieben habe. Aber der Ruf war so stark und ich kann nur sagen, ich nehme aus dieser Zeit so viel Geschenke mit, die ich dann hier im Norden in meiner Arbeit mit habe einfließen lassen.
Also in meinem Kopf hat sich auch gerade so diese Vorstellung entwickelt, dass die ganzen Herzensdinge, mit denen du rausgehst und wirkst, die Familien, das Familienaufstellen, die Hypnotherapie, du bist ja in allen Bereichen auch diese Priesterin, ja, diese dienende Position und dieses Hereinbringen von Spiritualität da einfach mit reinbringt. Also du kannst es ja nicht trennen, du kannst ja nicht sagen, ach, heute habe ich den Termin, heute bin ich die Priesterin und heute morgen habe ich den Termin, da bin ich nur Julia, die Hypnotherapie macht. Also es geht ja alles ineinander über dann.
Ja. Ist schön, dass du das sagst, das berührt mich auch gerade, weil es ist so, das ist so tief drin und ja, fühle mich da gerade erkannt von dir. Ja, das ist schön.
Das stelle ich mir so vor. Und ich habe natürlich mir auch häufig mal Kartendecks angeguckt, so Orakelkarten, die auch darauf abzielen. Und da muss ich tatsächlich sagen, finde ich, das ist meine Meinung, werden so die Priesterinnen immer im Gewand und pompös irgendwie dargestellt. Und deswegen finde ich es total beruhigend und entspannend, wenn du sagst, das kann auch im ganz normalen Alltag einfach auftreten.
Genau, darum geht's. Es geht um den Alltag. Das ist, für mich ist keltischer Schamanismus gelebte, praktische Spiritualität. Und dieser Archetyp der Priesterin ist überall da, wo wir mit Menschen zu tun haben, wo es darum geht, zu dem Weltlichen einfach diesen spirituellen Aspekt nochmal dazu zu bringen.
Ja.
Und ich habe vor, wie lange ist das jetzt her? 4 Jahren? Habe ich auch tatsächlich meine erste Priesterin-Ausbildung hier angeboten. Also ich habe 12 Frauen auch ausgebildet. Ich habe das gestaffelt. Im ersten Jahr habe ich es Heilbegleitung genannt. Und das zweite Jahr war dann Aufbau zur Priesterin. Und das war eine intensive, tiefe Reise, die wir da gemacht haben, weil für mich zu dieser Arbeit, zum Schamanismus an sich, aber auch zu diesem Archetyp Priesterin gehört, dass man vorher seine eigenen Schatten aufräumt und anschaut. Weil ich glaube, das macht uns auch aus, alle Menschen, die im Heilbereich arbeiten. Du kennst es ja wahrscheinlich, der verwundete Heiler, ne? Diese eigene Wunde in uns, die letztendlich dafür sorgt, dass wir uns auf den Weg machen, so wie meine Trennung und Scheidung damals. Also die eigene Wunde ist ja oft der Motor, sich auf den Weg zu machen. Und das, was wir dann lernen und das, was wir dann aufnehmen und die Heilung, die passiert, das kann kein Skript und keine Fortbildung ersetzen, weil es ist im Körper, es ist im Körperzellgedächtnis gespeichert. Und vielleicht kennst du es auch aus der Schule, Dinge, die du nicht fühlen konntest, hast du schwerer behalten. Also so ging es mir jedenfalls.
Ja.
war es wieder weg. Dinge, die ich fühlen konnte, die bei mir angekommen sind, die konnte ich greifen, die konnte ich mir merken, die konnte ich anwenden. Und keltischer Schamanismus ist immer etwas, was du fühlen kannst, was also greifbar ja und nein. Das meiste ist ja energetisch und eben nicht greifbar. Aber dadurch, dass du halt wirklich im Körper anwesend bist und im Herzen anwesend bist, fühlst du die Dinge und das macht es dann wiederum greifbar.
Und zelebrierst du die Jahreskreisfeste auch ganz bewusst?
Ja.
Mal in Gruppen mit mehreren Leuten oder auch mal für dich alleine?
Beides.
Ja. Okay. Welches Jahreskreisfest ist als nächstes?
Das wäre die Herbsttag- und Nachtgleiche jetzt am 21. September.
Also nächsten Monat. Mhm. Beziehungsweise wir nehmen jetzt dieses Interview Ende August auf.
Mhm.
Und wenn es ausgestrahlt wird, ist September.
Mhm.
Und dann am 21. September.
Genau.
Hast du eine Inspiration, eine Idee, was man im kleinen Rahmen machen kann, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, ich habe mich schon mal mit Jahreskreisfesten ein bisschen auseinandergesetzt? Und hätte Lust, jetzt dieses Jahreskreisfest, Herbsttag und Nachtgleiche, zu zelebrieren. Was könntest du empfehlen? Was könnte man machen?
Also es geht da in der Zeit darum, es ist ja dann der Herbst beginnt und die Ernte ist abgeschlossen. Es geht da ganz stark um das Thema Dankbarkeit. Also wofür bin ich dankbar? Was hat mir der Sommer und die helle Jahreszeit geschenkt? Welche Schätze reifen in mir? Man kann dann auch sehr schön, ja, vielleicht nochmal so ein Dankbarkeitsritual machen. Ich liebe es ja immer, das in Gemeinschaft zu feiern, wo man auch nochmal so Möglichkeiten hat, dann vielleicht sich nochmal mit jemandem auszutauschen oder kleine Rituale zu machen. Das Jahreskreisfest, was eins meiner Lieblingsjahreskreisfeste ist, ist tatsächlich am 1. November. Samhain, Shawain, das ist so das Jahreskreisfest also die Amerikaner würden sagen Halloween.
Mhm.
Das ist so das Jahreskreisfest der Ahnen. Da geht es dann auch nochmal darum, auch um das Thema Tod, Abschied, ne? Also der Herbst, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Samhain hat auch ganz viel mit Loslassen zu tun, mit Ahnen, aber auch mit dem Archetyp der Hexe. Also jedes Jahreskreisfest hat dann nochmal unterschiedliche Archetypen im Fokus. Und der Archetyp im September ist die Königin, also so die reife Frau. Auch je nachdem, wo man selber gerade im Leben steht, kann man da zum Beispiel auch nochmal sehr schöne Rituale machen. Zum Beispiel, wenn es jetzt um die Menopause geht, also dieses Ritual aus dem einen Zyklus von Mutter sein, in den nächsten Zyklus der Königin zu gehen. Also was ist, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, wenn ich nicht mehr blute, wenn ich nicht mehr andere pflege, sondern wo ist mein Weg? Wo geht mein Weg hin? Was möchte ich? Also von welchem Reich möchte ich Königin sein? Also da gibt es ohne Ende Möglichkeiten.
Das heißt, diese Energie der Jahreskreisfeste lassen sich nicht unbedingt nur auf die Jahreszeiten beziehen. Also jetzt Herbsttag und Nachtgleiche, wir kommen vom Sommer in den Herbst, sondern auch auf den Zyklus allgemein, jetzt den weiblichen Zyklus. Und das ist im Grunde genommen auch wieder weit oder tiefgreifender als nur, okay, jetzt ist Sommer, dann kommt Herbst, dann kommt Winter etc. pp.
Ganz genau.
Und jetzt geht es erstmal im September darum, im Grunde genommen dankbar für das zu sein, was der Sommer uns gebracht hat, aber vielleicht auch tiefer betrachtend dankbar zu sein, was wir im Sommer erlebt haben, was unser Körper im Sommer für uns geleistet hat, dass wir sozusagen uns das bewusst sind und bewusst werden,
ja,
was diese Zeit uns gegeben, geschenkt hat und uns schon langsam vorzubereiten auf einen Rückzug.
Genau.
Weil ich glaube, so Richtung Winter geht es ja immer in Richtung Rückzug.
Ganz
und Innenschau und Innenarbeit.
Ja.
Ne? Ja, also vom Außen Nach innen.
Ganz genau.
Ja.
Okay. Und es hat immer die Tiefe eines Jahreskreisfestes, wie du es genau gerade richtig gesagt hast, kann auch variieren. Es kann mehr um die Gemeinschaft gehen. Es ist auch oft so, dass dann jeder vielleicht auch was zu essen mitbringt und man vielleicht auch nochmal das was zelebriert, ne? Also was weiß ich, jeder bringt ein paar Früchte mit, die er gesammelt hat, und man ist sich einfach nochmal bewusst, was Mutter Erde da alles für uns vorhält und was es da alles gibt. Aber man könnte natürlich auch wirklich tief in Prozesse gehen, wenn es um wie zum Beispiel Menopause geht oder weibliche Zyklen oder Archetypen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, also unendliche Möglichkeiten, je nachdem, ja, wie tief man gehen möchte, wie die Gruppe zusammengesetzt ist. Und es gibt auch manche Jahreskreisfeste, die ich dann in einem geschlossenen Kreis zelebriere, weil sie teilweise dann wirklich auch tiefere Prozesse beinhalten.
Und da kennen sich die Menschen wahrscheinlich untereinander vielleicht auch schon ein bisschen, weil das ist ja auch ganz viel mit Vertrauen spielt da ja mit rein.
Ja, ne? Also teilweise ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel zur Sommersonnenwende, jetzt am 21. Juni, habe ich einen Frauentagesworkshop gemacht. Da kannten sich die meisten Frauen. Da waren viele Frauen aus meiner Frauengruppe dabei, aber auch externe. Da kannten sich die meisten, aber nicht alle untereinander. Und das habe ich dem Thema Sexualität gewidmet. Also da braucht es dann schon einen anderen Rahmen und auch ein bisschen mehr Zeit, um sich dann wirklich auch mit der weiblichen Sexualität zu beschäftigen.
Ja, ja. Ach, ich habe jetzt irgendwie Lust bekommen, im September vielleicht meine Freundin einzuladen. Jede bringt was mit.
Ja.
Ne, vielleicht auch noch aus dem eigenen Garten etwas.
Ja.
Und dann wird einfach so dieses Zusammensein und diese Dankbarkeit für die Freundschaft, die besteht, zelebriert.
Ja. Ja, das ist ganz, ganz schön, und darum geht es. Das ist das, was die ich sag mal, die Göttin möchte, ne?
Dass die Fülle.
Die Fülle und die Gemeinschaft
und
die Schwesternschaft.
Mhm.
Und wenn ich jetzt so viel von dieser weiblichen Spiritualität spreche, möchte ich damit das Männliche nicht ausgrenzen. Im Gegenteil, im keltischen Schamanismus ist immer beides.
Mhm.
Da gibt es kein drüber oder drunter, keine Hierarchie. Da ist die Göttin genauso wichtig wie der männliche Gott. Also das hat mir da eben auch so viel über Tantra auch nochmal erklärt, dass es eben wirklich darum geht, auch dieses göttlich-männliche und göttlich-weibliche zu leben. Also auch in uns, ne? Diese immer mehr die Göttin zu sein und im Partner das göttlich-männliche zu sehen und andersrum. Also was das für mit der Beziehung macht, wie man die Beziehung auf ein anderes Level heben kann, wenn du da nicht mehr den nervigen Partner siehst oder immer nur das Weltliche siehst, sondern wenn du immer mehr und mehr erkennst, wow, das ist also diesen Zauber, dieses gute, göttlich, männlich, weiblich im anderen zu sehen und sich so zu begegnen.
Hm. Ja.
Ist nicht leicht, aber wenn man diesen Weg geht oder wenn man das möchte, glaube ich, dass wir unsere Beziehung revolutionieren können.
Hm. Ja, liebe Julia, das war total spannend. Ich merke auch immer, wenn ich dir zuhöre oder auch wenn ich anderen zuhöre, mit denen ich ein Interview führe, ich bin da so mitgenommen und habe so auch dann Lust, mich selber auch mit den Themen zu beschäftigen. Also ich habe ja eben schon erwähnt, die Interessen sind bei mir, gehen in die Richtung. Jahreskreisfest habe ich natürlich auch schon mal was von gehört und auch das ein oder andere Mal ein bisschen tiefer im kleinen Rahmen für mich zelebriert. Aber ich verstehe jetzt auch, dass es einfach so umfangreich und so viel mehr ist, als sich, keine Ahnung, zu Samhain einmal eine Kerze anzuzünden und sich Fotos von den verstorbenen Familienangehörigen, sag ich jetzt mal, anzuschauen.
Ja.
Was würdest du sagen, wenn man jetzt wirklich tief eintauchen möchte, ist es natürlich schon wichtig, das zu leben, ja, und selber auch zu zelebrieren und das auch zu spüren, in Verbindung zu kommen. Würdest du sagen, dass es sinnvoll, das alleine zu machen oder in einer Gruppe? Weil man in einer Gruppe hat man ja auch immer noch mal Impulse von anderen Seiten. Ja, wie würdest du daran, was würdest du mir empfehlen, wenn ich sage, Julia, ich möchte da jetzt tiefer eintauchen.
Also erstmal finde ich es grundsätzlich spannend, wie das Universum natürlich reagiert. Wenn wir irgendwie, ich sag mal, offen sind für Dinge oder interessiert sind an Dingen, dann schickt es uns ja auch immer genau die Impulse, auf die wir warten oder was wir brauchen. Ich finde, es ist auch wunderschön, in einer Gruppe zu lernen und sich zu beflügeln. Deswegen liebe ich auch diese Fortbildung, die ich gebe in anderen Bereichen, weil wir einfach in der Gruppe uns gegenseitig spiegeln, uns gegenseitig stützen, halten, triggern. Also es ist wirklich auch ein großer Wachstumsbeschleuniger meiner Meinung nach. Und wenn man wirklich tief eintauchen möchte und vielleicht sogar auch den Wunsch hat, sich auch die eigene Arbeit zu inspirieren von dieser Haltung, sage ich mal. Ich biete Ende Oktober eine Fortbildung an, eine schamanische Fortbildung. Ich habe ja schon erzählt, dass ich vorher die Priesterin-Ausbildung gemacht habe. Da ging es wirklich mehr um diesen Archetyp der Priesterin. Dann habe ich jetzt 2 Jahre in Folge eine systemische Fortbildung angeboten. Die steht erst nächstes Jahr wieder an. Und jetzt startet eine schamanische Ausbildung, die nenne ich schamanische Heilbegleitung. Und da steht eben dieser keltische Schamanismus im Fokus. Und das kann man einmal für sich nehmen als Persönlichkeitsentwicklung, als Gelegenheit, in diese Räume einzutauchen, sich zu erinnern, so ähnlich wie es mir damals ging, weil das ist ja alles irgendwie schon da. Ich bin also felsenfest der Meinung, dass unsere Seele sich einfach nur an Dinge erinnert, die wir eigentlich in alten Zeiten schon gelebt haben oder in Paralleluniversen, wer weiß es. Und in dieser Fortbildung wird es darum gehen, sich wirklich nochmal mit diesen inneren Archetypen zu beschäftigen, mit den Elementen zu beschäftigen, zu verstehen, was ist Schamanismus, wie kann er mir im Alltag helfen, wie kann ich auch in ganz kleinen Dingen, wie erkenne ich die Magie in kleinen Dingen, wie kreiere ich einen Sacred Space, also einen heiligen Raum. Weil du kennst es selber, wenn jemand vorher vielleicht energetisch schon einen Raum vorbereitet hat und du kommst rein, wirst du ein ganz anderes Gefühl haben, als wenn du, sage ich mal, kalt in einen Raum kommst, wo vorher vielleicht, was weiß ich, eine Business-Konferenz stattgefunden hat. Also das sind so kleine, feine Dinge, die so wichtig sind und so elementar sind. Und all das, ja, vermittle ich, um diese, ich sag mal, diese Magie und diese Haltung in den Bereich zu bringen, wo die Menschen wirken. Und das kann im beruflichen Kontext sein, das kann im privaten sein, also auch, was du erwähnst, ne, sich mit Freundinnen treffen und was zelebrieren. Das können so kleine Dinge sein, die dir aber helfen, Raum zu halten. Also dieses Raumhalten ist somit ein zentrales Element in der, nicht nur in der Heilarbeit, sondern eigentlich auch im normalen Leben. Ne? Also wenn ein Kind sich verletzt und weint, ist es ideal, wenn die Mutter den Raum hält. Das ist eigentlich Basis, aber uns oft nicht bewusst. Und da ist es mir ein Anliegen, so diese energetischen Grundlagen zu vermitteln. Wie halte ich einen Raum? Wie kreiere ich Raum? Wie kann ich Energien lenken, nutzen für meine Heilarbeit? Wie komme ich an meine eigene Intuition? Weil für mich ist, ich glaube, der, wie soll ich das sagen, das Gold in der ganzen Heilarbeit ist, wenn wir unserer Intuition folgen. Also natürlich brauchen wir Tools und wir brauchen auch Wissen, um zu unterstützen. Aber das größte Geschenk ist, glaube ich, wenn wir Kanal werden, wenn wir einfach erlauben, dass es da eine größere Kraft gibt. Und für mich ist diese Göttin-Spiritualität da wirklich so eine Quelle, die ich auch sehr gerne in der Aufstellungsarbeit nutze, um auch Dinge zu wandeln und zu transformieren, gerade wenn es um sehr schwere Themen wie Missbrauch und Trauma geht. Und da, ja, Kanal zu werden und diese Energien quasi durch uns durchfließen zu lassen und sie in den Raum zu bringen und in das Umfeld zu bringen, in dem wir wirken. Das würde ich eben gerne weitergeben. Und wer da Interesse dran hat, egal in welchem Bereich man da tätig ist gerade, wird das, glaube ich, eine sehr tiefe Reise.
Also wer da seiner Gänsehaut folgen möchte.
Ganz genau, die braucht es.
Den Begriff oder den Satz, den nehme ich mit. Auf jeden Fall nicht nur den Satz, auch mehr, aber besonders diesen Satz nehme ich mit.
Folgt deiner Gänsehaut.
Aus unserem Interview, ja, genau.
Ja. Also das wäre auf jeden Fall eins meiner Herzensanliegen, diese Arbeit weiter auch in die Welt zu bringen. Und selbst wenn man es nicht beruflich nutzt, wird es dir sehr wahrscheinlich einige Seelenanteile, wie man auch im Schamanismus so sagt, zurückbringen. Weil ich glaube, dass wir auch viele, viele Erinnerungen haben in alten Inkarnationen, wo wir schon genauso gewirkt haben, wo wir so im Einklang waren mit der Natur, wo wir genau wussten, was, ich sag mal, das Feld von uns möchte. Nicht, was unser Verstand, unsere linke Gehirnhälfte will, sondern was wirklich diese, ja, was das Feld gerade braucht. Mit Feld meine ich auch beim Familienstellen, ne? Dieses größere Feld, was uns lenkt, was uns leitet. Man kann auch Universum sagen oder das Göttliche, wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall eine schöne, tiefe Möglichkeit, da auch für sich einfach noch feinfühliger zu sein, intuitiver zu sein und sich auch so ein bisschen an seinen wilden Kern zu erinnern. Also diese Urkraft, die wir leider viel zu viel deckeln und wo wir viel zu viel brav und angepasst durch die Gegend laufen, wo eigentlich ein Anteil in uns einfach auch mal laut und wild und unangepasst sein will. Also auch so ein bisschen so diese, ja, wie nennt man das so? Also Schattenanteile ist das eine, aber was ich meine, ist auch so diese Wild Woman oder Wild Man, einfach so dieser Anteil von, boah, ich habe jetzt einfach Lust zu tanzen oder ich habe jetzt einfach Lust, hier im weiten Baum zu umarmen und dann zu schreien, völlig egal, ob da jetzt Spaziergänger rumlaufen. Also weißt du, so dieser ungezähmte Anteil in uns, da geht's dann auch wirklich ganz viel darum, der Lebenskraft wieder Raum zu geben. Und da werden wir eben sehr, sehr, sehr viel praktisch orientierte Dinge machen, die ganz viel übers Verkörpern gehen, ums Fühlen gehen, um diese Kanäle frei zu putzen.
Und du gibst den Raum, du hältst den Raum.
Ja.
Du bist da die absolut beste Begleitung und Raumhalterin. Und
ich gebe mir die größte Mühe und fühle mich jedes Mal wieder zutiefst geehrt, wenn ich einfach spüre, was da für Magie passiert. Also ich gebe zwar diese Fortbildung, aber das bin ich nicht allein. Da ist einfach was da einfach durchkommen möchte, wo ich manchmal selber denke, so, wow, was rede ich hier eigentlich gerade? Was kommt mir eigentlich gerade? Also es ist wirklich so, das ist wirklich für mich eine Art Brücke, die ich da gerne sein möchte. Und unterm Strich geht es immer wieder auch um das Thema Herzöffnung, Selbstliebe, Gemeinschaft, weil man natürlich auch als Gruppe, wenn man auch durch tiefere Prozesse geht, unglaublich zusammenwirkt und sich halt auch wirklich die Heilwirkung nochmal verstärkt und potenziert, dadurch, dass man gemeinsam auf diese Reise geht und darüber einfach auch nochmal immer wieder so dieses Gefühl von ja Zugehörigkeit, Verbundenheit, das ist etwas, was mich so durch diese Arbeit trägt, dass ich ja jeden Tag dankbar bin, dass ich diese Arbeit machen darf.
Schön. Und da haben wir den Bogen wieder. Dankbarkeit.
Richtig, ne? Genau.
Für das. Ja. Für das, was ist und was du alles schon erfahren durftest.
Ja.
Und
auch für die Herausforderungen und für die schwierigen Zeiten und Trennungen und all das gehörte dazu.
Ja, das ist der Wachstumsschmerz, der dazugehört, ne?
Ganz genau, ganz genau.
Ach Julia, das war ein schönes Interview.
Das finde ich auch, Tanja.
Vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Energie, die du hier reingegeben hast. Und ich werde alles zu deiner Website in den Shownotes verlinken.
Gerne.
Und freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bald mal wieder hören und sehen.
Sehr gerne und ich danke dir für deine Zeit und für deine Energie.
Auch von Herzen gern. Ich danke dir, dass du dir das Interview bis zum Schluss angehört hast und ich bin mir sicher, dass du dir auch hier wieder die ein und andere Inspiration herausholen konntest. Du findest alle Infos zu Julia, zu ihrer Website, zu ihrem Instagram-Account in den Shownotes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge teilen würdest mit einem lieben Menschen, der dir sehr am Herzen liegt. Und auch, wenn du eine Bewertung oder einen Kommentar zu dieser Folge dalassen würdest. Komm wieder gut zurück in deinen Alltag. Sei ganz herzlich gegrüßt und bis bald, deine Tanja.